Sonntagmorgen und zeige euch mal, wie toll ich versorgt worden bin. Vielen Dank dafür. Wunderbar. Bitte? Genau. Mein Name wurde ja schon gezeigt dort vorne. Ich komme hier aus Kandern. Ein persönliches Wort vorweg. Ihr habt ja, oder viele von euch haben mitgebetet für unseren Sohn Andreas, der ja schwer verunglückt ist und jetzt querschnittsgelähmt ist. Ich war gestern bei ihm. Es war eine sehr feine Begegnung mit uns beiden, Vater und Sohn. Und er lässt die Gemeinde herzlich grüßen, weil er weiß, dass gebetet wird, auch von hier aus. Auch manche kennen ihn gar nicht und tun es trotzdem. Vielen Dank dafür. Es ist jetzt so mit ihm, er hat alle Schläuche weg und so weiter, kann jetzt im Rollstuhl sein, mal für wenige Stunden, kann normal essen, kann normal trinken, das ist schon mal viel wert. Und jetzt, wo er jetzt Gebet braucht, das ist die beginnende Therapie. Das wird noch eine harte Sache werden, das geht bis Ende oder Mitte Januar etwa. Und dann soll er so weit hergestellt sein, dass er im Rollstuhl sich frei bewegen kann, alles machen kann. So weiter mal jetzt dazu. Bin ganz zufrieden zurückgefahren. Er hat gesagt, Papa, mich tut das jetzt nicht bedrücken, dass ich denke, was ist das und warum und wieso und furchtbar. Nein, er sagt, ich bin in Gottes Hand und ich schaue jetzt nach vorne. Da habe ich gesagt, ich schaue mit dir nach vorne, let's go. Ja, lasst uns noch kurz beten. Herr, zeig du nun dein königliches Walten, bring du Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich möchte eine Frage stellen an euch zunächst einmal. Wann oder wie hat Gott angefangen, die Menschen zu missionieren? Wir gehen ja immer von dem Missionsbefehl aus. Wo hat Gott angefangen? War ja schon gezeigt worden da. Na, wo hat er denn angefangen? Nach dem Sündenfall hat er gerufen, Adam, wo bist du? Das war Gottes erste Missionstätigkeit nach dem Sündenfall. Vorher war es ja nicht nötig. Schon im Paradies hat er angefangen, 1. Mose 3, Vers 9, und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Der Mensch, die Krone der Schöpfung, war mit einem wunderbaren Auftrag versehen. Er sollte über allem stehen, sollte alles verwalten, was Gott geschaffen hatte. Eine einmalige Berufung und das alles ohne Computer. Was der konnte, der Adam, das ist unglaublich. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Oh, wir dürfen uns jetzt nicht so ein kleines Gärtchen vorstellen mit ein paar Rüben da drin. Das war eine gewaltige Sache. Garten Eden, das war die ganze Schöpfung, das ganze Paradies, das sollte er verwalten. Und wir lesen auch, wie er das dann gemacht hat. Hat er die ganzen Tiere an sich vorbeiziehen lassen, hat jedem einen Namen gegeben. Boah, was würde man heute für Programme dafür schreiben müssen? Was der konnte, der Adam, was da eine Qualität da war. Ausgestattet zudem noch mit einem eigenen und freien Willen, als deutliches Zeichen der Ebenbildlichkeit Gottes. Hierbei sollte er lediglich zwei Anweisungen befolgen, und das war das gesamte Wort Gottes an ihn. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, 1. Mose 2, 16 und 17, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn dann an dem Tag, wo du das tust, musst du des Todes sterben. Gottes Wort an Adam war ganz kurz und wenig, keine dicke Bibel, das gab es nicht. Es war einfach nur, du darfst essen und du sollst nicht essen. Das war Gottes Wort. So war das im Paradies vor dem Sündenfall. Aber der bis dahin freie Wille des Menschen brachte ihn dann dazu, sein zu wollen wie Gott. Und selber das, was für ihn vorgesehen war, selber auszuführen. Und dann mit dem folgeschweren Vergehen des Sündenfall entschied er sich gegen Gott, weil er einen freien Willen hatte. Gut, da wurde er von der Schlange verführt. Und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Das war halbe Wahrheit. Mit halben Wahrheiten geht es immer auch heute noch. halbe Wahrheit, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr von Esset werdet, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Wow. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Bis dahin war das Leben kein Problem. In Nacktheit zu leben, das war ganz normal. Und dann auf einmal, das ist ja was anderes. Was ist denn da los? Dann schnell die Feigenblätter drum. Boah. Die Augen wurden ihnen geöffnet. Und dass sie mit ihrer eigenen Moral ihren Ungehorsam zudeckten, mit den Feigenblättern, dass sie sich sogar vor Gott versteckten. Der freie Wille war dahin, weil sie sich dem Willen der Schlange, des Lügners, des Verführers untergeordnet hatten und getan hatten, was er ihnen vorgaukelte, war der freie Wille dahin. Und in diese Situation hinein beginnt Gott nun zu rufen, Adam, wo bist du? Adam heißt ja bekanntlich Mensch. Mensch, wo bist du? Ich will mal sagen, Mensch, wo bist du hingeraten? Heute zu diesem Ruf Gottes nun drei Gedanken. Warum ruft Gott Adam, wo bist du? Steht sogar in Englisch da. Oh. Wie ruft Gott Adam, wo bist du? Und wozu ruft Gott Adam, wo bist du? Diese drei Gedanken. Der erste Gedanke, warum ruft Gott Adam, wo bist du? Gott ruft zur Erinnerung. An was erinnerte Gott? An sein Wort. Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Du darfst essen, du sollst nicht essen. Das war das ganze Wort Gottes. Und daran erinnerte Gott den Adam, indem er rief, Adam, wo bist du? Wie geht es uns oft heute? Auch wir brauchen immer wieder die Erinnerung an das Wort, was wir schon so oft gehört haben. Und da schließe ich mich voll mit ein. Immer wieder. Und in den Briefen des Paulus lesen wir so viel Wiederholung. Warum? Weil wir so vergesslich sind. Weil da einer ist, der uns vergessen machen will. Dass wir uns ja nichts behalten. Und immer wieder braucht es Erinnerung. Auch in den Gottesdiensten. Ich habe mich gefragt, was soll man denn in einer Gemeinde 25 Jahre oder noch länger immer predigen. Es ist immer wieder Erinnerung. Ach, haben alle schon mal gehört. Ja, aber es braucht Erinnerung, weil wir so vergesslich sind. Er erinnert ihn. Die ganzen Briefe des Neuen Testamentes sind voll solcher Erinnerungen. Und so ruft uns Gott auch heute noch, Adam, Mensch, wo bist du? Um uns an sein Wort zu erinnern. Und wie spricht Gott heute zu uns? Wir hören ja nicht mehr, Adam, wo bist du? Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hatte zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Mehr zu reden gibt es nicht, als das, was der Sohn gesagt hat. Das finden wir, was er zuletzt geredet hat, in den vier Evangelien und in der Apostelgeschichte bis hin zur Himmelfahrt. Und dann ist er weg und dann redet er nicht mehr. Dann ist sein Wort da. Gott spricht weiter uns, ganz primär zu uns durch sein Wort, die Bibel, durch Bibelstudium, durch Predigt, stille Zeit und dann auch durch Lebensfügungen, Krankheit, Unfälle, Tod, Geburt eines Kindes, Bewahrung und bei dem Wort Unfälle kann ich mich sehr gut mir jetzt damit identifizieren. Da spricht Gott zur ganzen Familie, zu den engeren Bekannten, spricht Gott und es geschehen kleine Dinge, wo man sich nur wundern kann, wie Gott spricht, auch durch solche Situationen. Aber auch spricht er durch Lieder, wie zum Beispiel Siegfried Fietz in einem seiner Lieder ausgedrückt hat, Gott spricht zu uns durch kleine Fingerzeige. durch Botschaften im Alltagsalphabet, durch Fügungen von irgendwo wie Zweige im Staub der Straße hergeweht. Gott spricht zu uns, um uns zu erinnern. In den Briefen des Paulus, Paulus erinnert in seinen Briefen immer wieder daran, was Jesus getan hat, immer wieder. Und erklärt es und vertieft es und verdeutlicht es immer wieder neu, weil wir so vergesslich sind. Und besonders deswegen ist das Abendmahl gegeben, zur Erinnerung. Damit wir uns erinnern an das, was Jesus getan hat. Nicht nur einmal im Monat, das ist ganz besonders in der Gemeinde, aber immer wieder brauchen wir Anstöße zur Erinnerung, was er getan hat. Bei all dem Reden und Rufen Gottes geht es immer nur darum, uns an sein Wort zu erinnern. Immer nur darum. Und dann natürlich Konsequenzen daraus zu ziehen. Nicht sagen, oh, habe ich schon mal gehört, wunderbar, kenne ich ja. Und ich kann ja nur aus dem Konsequenzen ziehen, was mich heute trifft. Nicht jede Predigt spricht den einen wie den anderen gleichmäßig an. Aber irgendwo ist irgendetwas in jeder Predigt, wo ich sagen kann, oh, da hat es bei mir gehakt jetzt, da hat es gefunkt. Und das reicht. Mehr brauchst du nicht zu behalten von der Predigt. Das reicht. Zweitens, wie ruft denn Gott nun Adam, wo bist du? Wie? Die Sprache kennen wir nicht. Das war himmlische Sprache. Wie ruft Gott? Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Hier die Oase von vorhin. Kühle, der Tag war kühl geworden. Das lesen wir mal so dahin. Mich hat das tief berührt. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief den Adam und sprach, wo bist du? Als der Tag kühl geworden war, früher, erinnere ich mich noch, als ich Bub war, saßen dann im Sommer, wenn es so ganz heiß war, saßen dann die Eltern und die Oma und Opa, die saßen dann vor dem Haus. Da war kein Pflaster oder sowas, das war einfach so wassergebundene Oberfläche, nennt man das. Da saßen die und dann hat die Oma gesagt, Bub, hol doch mal die Gießkanne, gieß mal ein bisschen Wasser hier hin, dass es ein bisschen frisch wird. Jetzt ist der Tag so schön kühl geworden. Es war die angenehme Tageszeit. Die angenehme Tageszeit am Abend, als es langsam kühl wurde. Zu dieser Zeit kommt Gott. Und das hat mir gezeigt, die angenehme Zeit, das ist die Zeit der Liebe Gottes, die er zum Ausdruck bringt. Zur angenehmen Zeit ruft der Herr. Nicht immer in den Stürmen und sowas. Wenn wir an Elia denken, als er da in der Höhle war. Und Gott kam vorbei und da gab es erst ein Brausen und ein Donnern und brrr. Gott war nicht da drin. Dann kam ein Feuer. Gott war nicht da drin. Dann steht dort, es kam ein sanftes, stilles Säuseln. Und da war Gott drin. Die angenehme Zeit benutzt Gott, um uns zu rufen. Die angenehme Zeit. Gottes Liebe kommt darin zum Ausdruck. Der Mensch versteckt sich vor Gott, mit dem er bis dahin eine ungetrübte paradiesische Gemeinschaft hatte. Das können wir uns gar nicht vorstellen, was das war, wie das war. Werden wir im Himmel dann sehen. Hier gibt es das nicht. Soll keiner denken, es gibt ein Paradies auf Erden. Vergiss es. Hier war es aber so. Paradiesische Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt versteckt er sich vor diesem Gott, mit dem er so ein super Verhältnis hatte. Adam sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und Gott sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebote, sollst nicht davon essen? Was habe ich, was hast du, was haben wir für ein Versteck, wo wir uns hin verkriechen? Ihr müsst ein anderes Bild kommen, Junge. Oh, das ist schon zu weit. Naja. Was haben wir für ein Versteck? Wie sieht dein Versteck, wie sieht mein Versteck aus? Kann sich jeder mal selber Gedanken machen. Jeder hat ein anderes. Und dann lesen wir noch weiter. Gott lässt sich auf eine Diskussion mit dem ungehorsamen Adam ein. Er lässt sich sogar Vorwürfe machen. Da sprach Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Die. Da sprach der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange hat mich betrogen, sodass ich aß. Die hast du doch schließlich gemacht. Bist doch selber dran schuld. Wie ist es heute mit diesen Diskussionen? Warum lässt Gott das zu? Wo ist der Gott der Liebe? Fangen wir an, Gott Vorschläge und Vorschriften zu machen, was er hätte tun sollen. Und letztlich sagen wir, bist doch selber dran schuld. Genau wie hier. Der von Gott getrennte Mensch handelt so, genau wie es hier geschrieben steht. Das ist so aktuell heute wie je zuvor. Wie sehen so manche Diskussionen aus in meinem Herzen, in deinem Herzen, wenn es darum geht, Gottes Willen zu tun? Was kommen da alles für Gedanken und für Gegenargumente auf? Gott ruft uns Menschen aus Liebe, obwohl wir diese Liebe überhaupt nicht verdient haben. Sehen wir das auch heute noch in unserer Gegenwart, diese große Liebe Gottes für jeden von uns, an jeder von uns an seiner Stelle, an seinem Busch. Adam, wo bist du? Dritter und letzter Gedanke, wozu ruft denn Gott nun Adam, wo bist du? Das war im Englischen gar nicht so einfach auszuübersetzen, hat mir meine Tochter geholfen. Wozu ruft Gott Adam, wo bist du? Um den Menschen den Weg zur Rückkehr zu zeigen und zu ermöglichen. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, sagt er zur Schlange. Und zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und da kommt jetzt das Bild mit der Kreuzigung. Da taucht Golgatha schon auf. Ja. Adam konnte das noch nicht verstehen. Was ist da jetzt gemeint? In der Situation, wo er gerade sich befand mit dem Diskutieren hin und her, da kommt diese Aussage Gottes. Da wird etwas geschehen in Zukunft. Golgatha leuchtet auf. Und dann geschieht etwas ganz Besonderes. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Röcke von Fellen. Hier steht nicht, dass er so gemacht hat und die Felle waren da. Da wurde etwas geopfert. Da hat er Felle von Tieren genommen. Vor den Augen der beiden wurde etwas geopfert. Das war der Hinweis auf Jesus, auf das Golgatha. Es muss etwas geschehen, es muss ein Opfer geschehen, um euch wirklich wieder zurückzugewinnen. Gewaltig, wenn man darüber nachdenkt. Die Liebe Gottes geht aber noch weiter, indem er den Menschen davor bewahrt, auf ewig verloren zu gehen. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser eins und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht seine Hand ausstrecke und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen wurde. Und er trieb den Menschen hinaus, ließ sie lagern vor dem Garten Eden, die Cherubim mit flammendem, blitzendem Schwert davor, zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens. Furchtbar, oder? Hätten wir nicht drin bleiben können? Nein. Die wunderbare Vorsehung und Fügung Gottes sagt, ihr geht jetzt hier raus. Denn wenn ihr hier bleibt, esst ihr noch von dem Baum des Lebens und lebt in dieser Verlorenheit ewiglich. Es gibt dann kein Zurück mehr. Gottes Liebe geht so weit, für uns oftmals unverständlich. Und doch, er führt sie hinaus. Das Bild da ist so eindrücklich. Er trieb den Menschen hinaus, um ihn zu bewahren, dass er nicht vom Baum des Lebens ist und lebt immer getrennt von ihm. Der Weg zur Rückkehr ist uns im Wort Gottes gegeben. Und da komme ich aufs Neue Testament. Jetzt kommt der Sprung von damals über Golgatha zu dem, wie der Rückkehrweg von Gott geplant ist. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf was alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Der Weg zurück. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Getrennt von Gott, bleibt über ihm. Da gibt es kein Zwischendurch, da gibt es nichts Neutrales, da gibt es auch nichts irgendwie, kann man mal so machen. Nein. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Der Weg zurück. Für den, der noch nicht auf dem Rückweg ist. Wo du stehst, wer immer da ist, weiß ich nicht. Viele weiß ich schon. Der Weg zurück geht nur über Jesus. In keinem anderen Heil als in ihm. Es gibt so viele Religionen auf dieser Welt, wo so vieles von den Menschen erwartet wird, dass er tut, um vielleicht irgendwo in irgendein Nirvana und irgendeinen Gott dort zu finden. Es gibt nur einen Weg. Oh, da wirft man uns vor, ihr seid ja extrem, ihr seid ja intolerant, es gibt nur einen Weg, wieso? Es gibt nur einen zurück. Für den, der noch nicht diesen Weg, den Rückweg angetreten ist, Jesus Christus anzunehmen, zu sagen, Herr, hier bin ich will zurück. Danke, dass du auf Golgatha für mich gestorben bist. Danke, dass ich dadurch ewiges Leben haben darf. Ich gebe dir mein Leben. Und du mach jetzt damit, was für mich richtig und wichtig ist. Ebenso den Weg zur Umkehr für jeden, der schon die Rückkehr vollzogen hat, der schon auf dem Rückweg ist, schon zurückgekommen ist. Wenn du das bist, preis den Herrn. Und der Rückweg für uns, weil wir doch auch unseren Busch irgendwo haben. Ob ein kleiner oder großer, kommt drauf an. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir sagen, wir sind nicht hinterm Busch, alles ist okay. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Du hast einen Busch, heißt das hier. Wenn du sagst, habe ich nicht. Gut, kann vielleicht jetzt im Moment auch sein, dass das alles bereinigt ist. Im nächsten Moment kommt etwas und schon hast du wieder einen Busch. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Komm heraus, Adam, aus dem Busch. Ich habe doch alles für dich bereit. Wo bist du? Komm. Genau das ruft er an jedem von uns zu, egal wo du stehst. Lassen wir den Ruf, Adam, wo bist du, nicht ungehört durch unsere Ohren gehen, sondern lassen wir ihn zu Herzen gehen, um Freude zu bekommen. Jawohl, ich weiß, ich bin auf dem Rückweg und ich habe wieder Gemeinschaft mit Gott. Jetzt schon auf dieser Erde und dann später erst im Himmel genau wieder so, wie es vorher war. Ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Amen.